Ja, werfen wir erstmal den Blick auf ein paar Bilder, um einen Eindruck zu bekommen, wo wir uns befinden. Jetzt was? Okay. Irgendwas ist mir hier durcheinander geraten. Gut, das ist ein Bild, natürlich gegenwärtiges Bild von Akko am nördlichen Teil der Bucht, die eben früher Bucht von Akko, heute eher Bucht von Haifa genannt wird. Man sieht den Hafen, der heute eigentlich nur noch als Yacht- und Fischerhafen genutzt wird. Man sieht ziemlich in der Mitte die Al-Jazar-Moschee, die große Moschee innerhalb der Altstadt. Und nördlich davon erstreckt sich die moderne Stadt Akko. Und hier sehen wir Haifa, eben im Süden der Bucht gelegen, mit den sogenannten Krayot, mehreren Städten, die alle mit Kirja anfangen und deswegen mit dem Sammelnamen Krayot bezeichnet werden, auf dem rechten oberen Teil des Bildes und hier links am Ende Akko liegen. Ja, hier nochmal ein deutlicher Blick auf die Stadt Haifa mit den Bahai-Gärten, dem Bahai-Heiligtum, darunter die deutsche Kolonie und dann der Hafen, wo man gerade durch diesen Blickwinkel des Fotos auch einen ganz guten Eindruck bekommt, wie planvoll die Stadt eigentlich angelegt ist. Und hier auch nochmal sozusagen vom Hafen her gesehen der Blick auf die Stadtviertel, die sich auf das Karmelgebirge hinaufziehen. Ja, das so ein bisschen als visueller Eindruck. Und dann gehen wir in unser Textblatt. Ja, man, Sinn macht es eigentlich, die Geschichte von Haifa und Akko in der Mitte des 18. Jahrhunderts zu beginnen. Akko hat eine ältere Geschichte, wird schon im Buch der Richter erwähnt, als eine der Städte, die der Stamm Ascher nicht erobert hat. Kommt aber ansonsten in der Bibel eigentlich nicht vor. Wird in der hellenistischen Zeit wichtig, da wird es als hellenistische Stadt unter dem Namen Ptolemais aufgebaut. Und die erste große Zeit von Akko ist eigentlich die Zeit in der Kreuzfahrerzeit, wo sie nach der Rückeroberung Jerusalems durch die Muslime die Hauptstadt des Kreuzfahrerreiches wird, bis die Kreuzfahrer vertrieben werden Mitte des 13. Jahrhunderts und die Mamluken, die die Kreuzfahrer vertreiben, dann auch alle Hafenstädte zerstören. Und dann liegt Akko in Ruinen, allerdings in sehr massiven Ruinen. Und wird eigentlich ein Fischerdorf und erst im 18. Jahrhundert siedelt sich eine jüdische Gemeinde an. Es ist zunächst der Rabbiner Chaim ben Attar, der aus Marokko kommt, eine Yeshiva und eine Synagoge gründet. 2 Jahre später kommt der italienische Mystiker und Philosoph Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. Beide sterben relativ kurz nach ihrer Ankunft. Es bleibt eine kleine jüdische Gemeinde bestehen. Und das ist eigentlich auch der Anfang des Aufbaus von Akko durch Dar al-Omar. Wir haben ja in dieser Zeit, es ist nominell die osmanische Herrschaft. Das Osmanische Reich ist ziemlich groß noch zu dieser Zeit, hat aber nicht unbedingt noch mehr sehr starke Kontrolle über alle Regionen. Und Dar al-Omar, der aus dem mittleren Galiläa stammte, hat sich de facto zum Herrscher über das nördliche Palästina machen können. Hat zunächst in Tiberias am See Genezareth residiert. Und dann aber Akko zu seinem Herrschaftssitz gemacht und macht damit eben das Fischerdorf wieder zu einer befestigten Stadt. Ohne zu wissen, dass er diese befestigte Stadt auf Kreuzfahrerruinen aufbaut. Und das war 1750 und 7 Jahre später beginnt er auch mit dem Bau der Stadt Haifa als befestigte Stadt am südlichen Ende der Bucht. Dort befand sich auch ein Fischerdorf. Und wird an dieser Stelle jetzt die Stadt errichtet. Und das ist auch wirklich erst der Anfang von Haifa. Haifa hat keine ältere Geschichte, außer eben ein Dorf, das sich am Strand am Ufer befunden hat. Die jüdische Gemeinde in Akko, also zunächst ist Akko eben dadurch, dass es der Herrschaftssitz ist, die größere Stadt, wächst eben auch nach dem Erdbeben in Safed, das ja ein jüdisches Zentrum mit der jüdischen Mystik war, wächst auf etwa 180 Familien an. In Haifa entwickelt sich die Stadt insofern weiter, als die Karmeliten ihr Kloster 1774 gründen. Der Karmelorden ist ja auch schon in der Kreuzfahrerzeit in Haifa bzw. auf dem Karmel gegründet worden. Und daraus wird dann im nächsten Jahrhundert der sogenannte französische Karmel werden, denn die Karmeliten werden ihr Kloster ausweiten und da Frankreich die Schutzmacht der katholischen Christen im Land ist, wird also ein Teil von Haifa auch in französischen Besitz kommen und wird bis heute der französische Karmel genannt. Die ziemlich lange Herrschaft von Dar al-Omar kommt 1775 zum Ende, als schließlich doch die osmanische Armee gegen diesen Eigenherrscher vorgeht, ihn besiegt. Und an seine Stelle tritt jetzt Ahmad al-Jazar, der de facto auch ziemlich unabhängig herrscht, aber es schafft sich sozusagen als loyaler Gouverneur der Osmanen zu halten und auf die Weise keine Probleme mit dem Sultan bekommt. Und Al-Jazar baut Akko weiter aus, verstärkt auch die Befestigungen. Und für die jüdische Gemeinde ganz wichtig, dass der Jude Chaim Farchi sein Ratgeber war. Es ist fast etwas Ähnliches, wie wir die Hofjuden in der frühen Neuzeit in Europa haben. So etwas passiert auch in Akko. Dann kommt Napoleon, hatten wir ja schon beim letzten Mal in Bezug auf Jaffo gehört. Er kommt nach Haifa ja rein und lässt dort auch seine Krankensoldaten zurück. Aber die Belagerung von Akko scheitert, unter durchaus großer Anstrengung auch. Und die Stadtmauer muss danach auch wieder neu aufgebaut werden. Und die in Haifa zurückgelassenen kranken französischen Soldaten werden von den Truppen Al-Jazars getötet. Und auf die Weise ist sozusagen die osmanische Herrschaft unter Al-Jazar wiederhergestellt. Schließlich aber unter dem Gouverneur Abdallah Pascha, das ist schon der Nachnachfolger von Al-Jazar, wird Chaim Farchi hingerichtet. Wohl auch eben Hofintrigen, die Gefahr der Hofjuden immer ausgesetzt waren. Und das führte auch zu hohen Steuern über die jüdische Gemeinde und ihrem Zusammenschrumpfen. Wenn wir also in der Mitte des 18. Jahrhunderts 180 jüdische Familien haben, wird 1839 nur noch von 252 Einzelpersonen als Juden berichtet. Demgegenüber entwickelt sich Haifa. Im Jahr 1868 kommen die deutschen Templer aus Württemberg nach Haifa. Da hatten wir ja auch letztes Mal schon in Jaffa gehört, dass sie da zwei Kolonien gebaut haben. Ihre erste Kolonie war in Haifa. Und eigentlich ist den Templern auch der Bau der Straße auf das Karmelgebirge hinauf zu verdanken. Parallel dazu wird Baha Alamir, der Begründer der Bahá'í-Religion, nach Akko verbannt. Die Bahá'í-Religion ist aus dem schiitischen Islam in Persien entstanden, wurde dann eben schnell als ketzerische Bewegung ausgegrenzt. Und deswegen wurde eben auch der Begründer verbannt und hat in Akko aber eigentlich relativ gut auf einem Landgut leben können. Und darum begründet sich eben auch eine Ansiedlung der Bahá'í, während die jüdische Bevölkerung in Akko in Umgebung der Synagoge von Luzzatto, der dort ein Jahrhundert vorher gelebt hatte, wohnt. Und was auch ganz wichtig ist, sozusagen für den Umschwung, dass statt der alten Gouverneursstadt Akko jetzt Haifa wichtiger wird, ist auch, dass es Haifa und nicht Akko ist, das 1905 an die Hijazbahn angeschlossen wird. Das ist ja die Zeit, wo die großen Eisenbahnen gebaut werden und von Haifa wird eben ein Ableger in Richtung Damaskus gebaut, und damit ist Haifa besser an das Verkehrsnetz angebunden als Akko. Dazu kommt auch, dass der Hafen von Haifa tiefer, größer ist und die modernen Dampfschiffe dort ankern können, was im Hafen von Akko nicht geht. Und 1909 wird in Haifa der Tempel der Bahá'í, wie wir ihn gerade im Bild gesehen haben, mit dem Grab des Bab, des Verkünders des Baha, errichtet, sodass also die beiden Städte gemeinsam eigentlich das Zentrum der Bahá'í sind. Und wir sehen schon, dass Haifa damit mit den Bahá'í, mit den Templern eine Stadt ist, in die alle möglichen Leute kommen und sich also auch immer durch seine sehr vielfältige Bevölkerung auszeichnen wird. Ja, wie sehen Besucher diese beiden Städte? Wir haben einen Bericht von Lucien Gauthier, seinen Reisebericht von 1898, was er über die beiden Städte schreibt. Die beiden Städte befinden sich an den beiden Seiten jener Bucht, einander völlig entgegengesetzt. Im Süden eine moderne Stadt, die in letzter Zeit schnell aufblüht. Mehr als die Hälfte ihrer Einwohner sind Christen. Ihre Gebäude neu und auf ihren Straßen blüht der Handel mit Getreide, Öl, Seife und Ähnlichem. In ihrem Hafen ankern immer die großen Schiffe des österreichischen Lloyd und so auch die Schiffe der konkurrierenden französischen und russischen Gesellschaften. Kurz, dies ist die von Aktivität strotzende Gegenwart und dies ist die Zukunft. Demgegenüber ist im Norden der Bucht die Vergangenheit, die alte Festung, die im Buch der Richter erwähnt wird. Und in unseren Tagen hat Akko in vieler Hinsicht einen muslimischen Charakter, dessen mittelalterliches Siegel das Auge in Haifa vergebens suchen wird. Und Theodor Herzl macht in seinem utopischen Roman Altneuland 1902 Haifa eigentlich zu der Modellstadt, wie er sie sich vorstellt nach 20 Jahren zionistischer Bewegung. Und da beschreibt er eben die Besucher, die dorthin kommen, durch die Stadt geführt werden. Vor ihnen weitete sich ein großer Platz, den die hochgeschwungenen Arkaden stattlicher Gebäude umgaben. In der Mitte war ein mit Gittern eingehegter Palmengarten. Palmen, hier ein gewöhnlicher Baum, standen auch überall rechts und links an den Rändern aller Straßen, die auf den Platz mündeten. Man sah gleich, dass diese Palmen doppelten Dienst hatten. Bei Tage spendeten sie Schatten und nachts Licht, denn die elektrischen Straßenlampen hingen an ihnen wie große gläserne Früchte. Das war die erste Einzelheit, auf die Kingscourt ergötzt hinwies. Dann erkundigte er sich nach dem Charakter der Paläste, welche den großen Platz umgaben. David Littwak antwortete, es seien die Bürohäuser verschiedener europäischer Seehandelsgesellschaften und Kolonialbanken. Der Platz führte darum den Namen Völkerplatz. Das war er in der Tat, nicht nur wegen der Gebäude, sondern auch wegen der Menschen, die ihn belebten. Die Ankömmlinge staunten und starrten in das Gewühl. Es fand hier offenbar ein Verkehr aller Völker statt. Denn man sah die buntesten Trachten des Morgenlandes zwischen den Gewändern des Okzidents. Chinesen, Perser, Araber wandelten durch die geschäftige Menge. Vorherrschend war freilich die Kleidung des Abendlandes, wie diese Stadt ja überhaupt einen durchaus europäischen Eindruck machte. Man hätte glauben können, dass man sich in einem großen Hafen Italiens befinde. Die Bläue des Himmels und des Meeres und das Leuchten der Farben gemahnten an die glückliche Riviera. Nur waren die Gebäude viel moderner und reinlicher, und der Straßenverkehr enthielt bei aller Lebhaftigkeit weniger Lärm. Das kam von der gemessen ernsten Art der vielen Orientalen, aber auch daher, dass keine Zugtiere in diesen Straßen waren. Man hörte weder den Hufschlag von Pferden, noch auch Peitschenknallen oder Rädergerassel. Die Fahrdämme waren so glatt wie die Fußsteige und die Automobile hasteten auf ihren Gummirädern ziemlich geräuschlos vorüber, nur mit einigem Getute der warnenden Signalhörner. Dann ging die Fahrt weiter durch lebhafte Stadtteile. Die Wohnhäuser waren zumeist klein und zierlich, offenbar nur für den Gebrauch der einzelnen Familie berechnet, wie man sie in belgischen Städten sieht. Umso stattlicher ragten die Kaufhäuser und die öffentlichen Gebäude, die als solche leicht erkennbar waren. David Littwak nannte ihnen einige im Vorüberfahren. Das Seeamt, das Handelsamt, die Arbeitsvermittlung, die Unterrichtsverwaltung, das Amt für Elektrizität. Sie waren jetzt in eine Villengegend der Stadt geraten. Der Fahrweg stieg an. Sie befanden sich auf dem Karmel. Hier standen schmucke Schlösschen inmitten duftender Gärten. An einzelnen Häusern maurischer Bauart bemerkten sie Holzgitter von engem Geflechte vor den Fenstern. David kam der Frage zuvor. Hier wohnen einige vornehme Mohammedaner. Da sehen Sie gerade meinen Freund Reschid Bey. Vor dem schmiedeeisernen Tore eines Gartens, an dem Sie vorbeifuhren, stand ein schöner Mann von etwa 35 Jahren. Zur dunklen europäischen Kleidung trug er das rote Fez. Er grüßte nach orientalischer Art, indem er mit der rechten den Luftschnörkel machte, der das Aufheben und Küssen des Staubes bedeutet. David rief ihm einige Worte in türkischer Sprache zu, worauf Reschid mit leicht norddeutscher Betonung zurückgab, wünsche eine recht angenehme Unterhaltung. Kings Court riss die Augen auf. Was ist denn das für ein Muselmännchen? David lachte. Er hat in Berlin studiert. Sein Vater war einer derjenigen, die den Vorteil der Judeneinwanderung sofort begriffen. Er machte unseren ökonomischen Aufstieg mit und wurde reich. Reschid ist übrigens auch Mitglied unserer neuen Gesellschaft. Das ist die Gesellschaft, von der Herzl in seinem Judenstaat spricht, die den Judenstaat vorbereiten soll. Immer freier öffnete sich der Ausblick auf dem geschlängelten Wege. Nun lagen Stadt und Hafen von Haifa, die weite Bucht mit dem Gartenkranze und am anderen Ende Akko mit seinem Berghintergrunde vor den entzückten Augen der Fahrenden. Und nun waren sie ganz oben auf der Nordspitze des Karmel. Rechts und links, nach Norden und Süden, dehnte sich das herrliche Gestade von Palästina. Und vor ihnen weitete sich blau und goldig die endlose Fläche des Meeres. Weiße Schaumkämme flatterten wie Möwen darüber hin, dem hellbraunen Strande zu. Ja, soweit Herzls Traum von Haifa, der ziemlich verräterisch ist, würde ich sagen, welche kulturellen Vorstellungen er hat. Ja, sind dazu Anmerkungen, Nachfragen zu dem, was wir bisher gesehen haben? Herr Bölling.
So. Okay. Ja, also was man, das merkt ja, er hat ja, sieht ja sehr, das ist ja so sehr europäisch, wie er sich das vorstellt. Europäisch mit so ein bisschen multikulturellen halt Sprenkeln drin, aber im Wesentlichen von Europäern dominiert. Und natürlich, Europäer heißt hier in dem Falle aschkenasisches Judentum, was ja europäisch ist. Es gibt ja auch ein orientalisches Judentum, das eigentlich schon wieder etwas anders ist. Und damit ist aber natürlich eine Verdrängung einer Kolonialisierung verbunden. Das ist also ganz klar, unabhängig davon, dass man jetzt, dass es unfair finde, wenn man pauschal immer Israel als Kolonialstaat beschimpft, das macht man sich zu einfach. Aber es ist natürlich schon was dran, dass da eine gewisse Kolonialisierung ist. Ja, so.
Ja, also man sieht einfach, dass Herzl nicht wirklich diese Stadt im Orient haben will, sondern eben sozusagen, sie ist aus Versehen da, wo sie ist, aber sie soll eigentlich europäisch sein, könnte man vielleicht sagen. Ja, wenn wir gerade gesprochen haben über das Überflügeln Akkus durch Haifa, wird das auch immer in der Bevölkerungsentwicklung deutlich, wo ich Ihnen hier die Tabelle zugegeben habe. Wir haben noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts, im Jahr 1800, also das sind zunächst das sind grobe Schätzungen, erst 1922 ist eine wirkliche Volkszählung, haben wir etwa 8000 Einwohner in Akko und in Haifa nur 1250. Und innerhalb von 100 Jahren tritt Akko eigentlich auf der Stelle und die Bevölkerung verringert sich sogar zeitweise, während Haifa 1910 schon 20.000 Einwohner hat. Und bei der ersten genauen Volkszählung, die die Briten 1922 durchführen, haben wir in Akko 6.420 Einwohner, von denen 4.883 Muslime, 1.344 Christen, 120 Bahai, 78 Juden und 13 Juden, Drusen sind. Während Haifa schon eine Bevölkerung von 24.364 hat. Und während dann in den nächsten 9 Jahren Akko nur auf 8.165 wächst, hat Haifa schon eine Bevölkerung von 50.401. Und eben kurz vor dem Krieg 1946, 47 erreicht Akko seine maximale Größe von 15.000, während Haifa schon eine Bevölkerung von 128.000 hat. die etwa zur Hälfte, da fehlt eine Null, es müssen 65.000 Juden und Araber jeweils sein. Die arabische Bevölkerung eben auch je nach Statistik in muslimische, christliche Bevölkerung geteilt wird. Also und damit ist Haifa nach Tel Aviv und Jerusalem die drittgrößte Stadt des Landes geworden. Ja, wie sah dieser Aufbau von Haifa aus? Dazu ein Text aus einem Buch, das eigentlich aus einem Projekt entstanden ist, wo die einzelnen Kapitel des Buches über Haifa vor und nach 1948 jeweils von einem Paar, einem arabischen und einem jüdischen Autor bzw. Autorin geschrieben worden sind. Und in der Einleitung wird von Mahmoud Yazbek und Ifat Weiss werden eben wesentliche Punkte der Geschichte Haifas im 20. Jahrhundert angerissen. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war Haifa die führende Stadt in Nordpalästina geworden. Infolgedessen ließen sich dort jüdische Immigranten in dem neuen Herzliya-Viertel am Fuß des Karmelberges, dem ersten spezifisch zionistisch geplanten Gebiet, nieder. Eine Indikation für die Bedeutung der Stadt für das künftige zionistische Projekt war die Eröffnung des ersten jüdischen akademischen Instituts, des Technion, 1912. Darüber hinaus veränderte die Ankunft von Schwerindustrie in jüdischem Besitz die wirtschaftliche Grundlage der Stadt. Kaufleute mit Geschäften in Beirut oder Damaskus zogen nach Haifa um oder eröffneten dort Filialen und Warenhäuser. Die Expansion von Industrie und Handel in Haifa und das Vorhandensein eines Eisenbahnnetzes ermutigten viele wohlhabende palästinensische Familien im frühen 20. Jahrhundert, in Haifa zu investieren und dort zu leben. Außerdem zogen Leute vom Land in die Stadt auf der Suche nach Arbeit. Neue Viertel tauchten auf, eine Entwicklung, die sich mit Ende des Ersten Weltkriegs und dem Beginn des britischen Mandats beschleunigte. Der schnelle Wandel in der sozialen und wirtschaftlichen Struktur Haifas von der spätosmanischen Zeit an spiegelte sich in kulturellen Entwicklungen wider. Als die osmanischen Behörden 1908, das ist die Zeit der jungtürkischen Revolution, wo auch die Verfassung kommt, die Veröffentlichung von Zeitungen erlaubten, tauchte Haifa daraus als ein Zentrum des Journalismus auf. Bis 1914 wurden 9 Zeitungen und Zeitschriften in Haifa herausgegeben, von denen die wichtigste die Zeitung Al-Karmil war, die Najib Nasser besaß und herausgab. Sie wurde gut bekannt für ihre antizionistischen Ansichten. Unter dem britischen Mandat 1918 bis 1948 wurde Haifa die administrative Hauptstadt des nördlichen Palästina. Die größten Fabriken wurden in Haifa während des ersten Jahrzehnts der britischen Herrschaft errichtet. Le Grand Moulin, Schemmen für Seifenherstellung, Nescher für Zement, die Zigaretten- und Tabakfabrik von Al-Hadj Tahir Karaman, wie viele andere. Initiativen des britischen Mandats schlossen den Bau eines neuen und modernen Hafens ein, um Palästina einen zentralen Seehafen zu geben. Die Errichtung eines großen Flughafens, die Einrichtung eines neuen Eisenbahnwerks, den Bau von Pipelines für den Transport von Öl aus dem Irak und die Einrichtung einer Raffinerie in der Bucht von Haifa. Die Expansion der ökonomischen Struktur der Stadt während des britischen Mandats machte Haifa zu einer sehr attraktiven Stadt für Einwanderer, Araber wie Juden. Das Anwachsen der Bevölkerung veränderte den Charakter der Stadt völlig. Haifas soziale Entwicklung während dieser Periode stellt einen faszinierenden Prozess von Urbanisierung dar, dank der heterogenen Natur der Menschen, die zu ihm beitrugen. Dorfbewohner aus verschiedenen Gegenden, Christen aller Kirchen, Muslime, Juden, Syrer, Libanesen, Jordanier, Ägypter, Sudanesen, Europäer kamen in Haifas Alltagsleben miteinander in Kontakt. Haifas Bevölkerungswachstum von ca. 22.000 1918 auf mehr als 50.000 1931 und mehr als 140.000 1947 veränderte den demografischen Charakter der Stadt dramatisch. Der phänomenalste Wandel der Mandatszeit fand in der jüdischen Gemeinschaft statt. Während Juden 1918 etwa ein Achtel der Bevölkerung ausmachten, wuchs ihre Zahl auf ein Viertel 1922 auf ein Drittel 1931 und mehr als die Hälfte aller Einwohner Haifas 1947. Dieses dramatische Wachstum kann nur durch die Zahl der jüdischen Einwanderer erklärt werden, die Palästina in aufeinanderfolgenden Wellen in den 1930er Jahren nach dem Auftreten des Nationalsozialismus in Deutschland und der Verfolgung der Juden in Europa überfluteten. Die arabische Bevölkerung war während der 30er Jahre ebenfalls enorm gewachsen, als Folge von natürlicher Zunahme und Immigration. Man schätzt, dass die arabische Bevölkerung in Haifa von 34.148 1931 auf mehr als 50.000 1938 angewachsen ist. Sowohl die britische Mandatsverwaltung als auch der arabische private Sektor initiierten eine Anzahl von Projekten, die arabische Arbeiter anzogen, qualifizierte und nicht qualifizierte. So wurde, was zu Beginn der Mandatszeit eine relativ kleine Stadt gewesen war, im Lauf von 39 Jahren zu einer der größten Städte Palästinas. Das Bevölkerungswachstum veränderte die Balance zwischen den Gemeinschaften der Stadt und nahm der arabischen Gemeinschaft ihre soziale und psychologische Macht, die sie vorher in ihrem Mehrheitsstatus genossen hatte. Ein ernsthafter Niedergang in der Bauindustrie im Frühjahr 1936 wirkte sich tief auf arabische wie jüdische Arbeitslosigkeit aus. Der arabische Streik, der in Haifa im April 1936 begann, führte zu einer Übernahme durch jüdische Arbeitskraft in Arbeitsbereichen, die bis dahin rein arabisch waren. Infolge des Streiks und der kommenden 3 Jahre des Aufstands kamen arabisches Bauwesen und die damit verbundenen Industrien zu einem völligen Stillstand, der die Arbeitslosigkeit unter den Arabern weiter vertiefte. Dies waren meist Tagelöhner, die nicht organisiert waren und ihre Arbeitsplätze schnell an die Histadrut, die jüdische Gewerkschaft, verloren, die darum kämpfte, solche Arbeitsbereiche einzunehmen und dabei viele unqualifizierte arabische Saisonarbeiter der Rückkehr in den vertrauten Zyklus der Armut überließ. Es wurde berichtet, dass etwa 50% der arabischen Bevölkerung von Haifa in Slums leben, die von überfüllten Lebensbedingungen, schlechten sanitären Verhältnissen und Bewohnern mit niedrigem Einkommen charakterisiert wurden. Das Ende des Aufstands in Haifa war, ungeachtet seiner negativen Aspekte, ein Triumph für die Mandatsverwaltung und die jüdische Politik der nationalen Heimstätte. Es war auch ein kleiner Sieg für die arabische Handelsklasse, die jetzt ihre Geschäfte und ihr Leben ohne Sorge um das, was die Zukunft bringen könnte, wieder aufnehmen konnte. Dennoch war er eine moralische und politische Niederlage für die arabische Gesellschaft als Ganze. In Haifa war das Gewicht zugunsten des jüdischen Charakters der Stadt umgekippt und hatte eine Bahn eingeschlagen, die auf dramatische Weise mit der tragischen Vertreibung der arabischen Bevölkerung 1948 ihr Ziel erreichte. Lag die arabische Bevölkerung am Ende des Ersten Weltkriegs bei rund 17.000 und zählte die jüdische Bevölkerung etwa 3.000, so sollten 1947 etwa 74.000 Araber und eine ähnliche Zahl von Juden in der Stadt leben. Die Feindschaften in Palästina brachen aus, als die Vereinten Nationen am 29. November 1947 Resolution 181, die die Teilung Palästinas in einen arabischen und einen jüdischen Staat vorsah, annahmen. Als die jüdische Führung weniger als 6 Monate später, am 15. Mai 1948, den Staat Israel ausrief in denjenigen Teilen Palästinas, dem im Teilungsplan zugewiesen worden war, wie auch in den Teilen, die die bewaffneten israelischen Kräfte bis dahin unter ihre Kontrolle gebracht hatten, waren kaum 2.000 bis 3.000 Palästinenser in Haifa übrig geblieben. Ja, wie es dazu gekommen ist, sehen wir noch im weiteren Verlauf. Hier im Anschluss noch ein Text von Tamir Goren, den wir auch schon am Beispiel von Jaffa kennengelernt haben in seinen Forschungen über das Zusammenleben, der ja auch versucht, eigentlich die Besonderheit des arabisch-jüdischen Zusammenlebens in Haifa in der Mandatszeit zu erklären. Als Küstenstadt, in der sich das wirtschaftliche Leben in einem definierten Bereich abspielte, wurde in Haifa eine Trennung zwischen den Gemeinschaften verhindert. Die Trennung bestand am Wohnort der Einwohner und davon wurde die jüdisch-arabische Begegnung an den Arbeitsplätzen nicht betroffen. Auch unter den Einwohnern der gemischten Viertel herrschten mehrheitlich geordnete Beziehungen, die sich auch aus der besonderen Nähe zwischen den Juden aus den orientalischen Ländern und der arabischen Bevölkerung ergaben. Im Gegensatz zu Jerusalem war Haifa eine fast ganz neue Stadt, ohne eine mit historischen und religiösen Erinnerungen angespannte Atmosphäre. Die Wohlhabenden der arabischen Gemeinschaft zögerten nicht und zogen es sogar vor, ihre Häuser im Viertel Hadar Hakamel und nahe bei ihm zu bauen. Die Konzentration einer vielfältigen Bevölkerung, die in der Stadt ihren Lebensunterhalt gefunden hatte, war eine weitere Ursache für die entspannte Atmosphäre. Eine reiche Palette von Nationen und Gemeinschaften, Juden, Christen, Muslime und Bahai, neben europäischen Gruppen, lokalen Dorfbewohnern, Arbeitern und Händlern aus dem Libanon, Syrien, Transjordanien und Ägypten, machte Haifa spezifisch im Norden und allgemein im ganzen Land zu einer Stadt mit einem besonderen menschlichen Spektrum. Vor allem die Verschiedenheit der in ihrer Kultur unterschiedlichen Gruppen einerseits und ihre Teilnahme an der wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt andererseits schufen den Hintergrund für eine tolerante Lebensweise. Auch der politische Charakter der Stadt beeinflusste die Beziehungen. In Haifa gab es eine passendere Grundlage für Dialog als an anderen Orten, aufgrund der Rolle, die die Stadt auf landesweiter und lokaler Ebene spielte. Sie war kein religiöses Zentrum, wurde nicht bekannt als Ort, an dem schicksalsträchtige Kongresse abgehalten wurden, war weit von den Entscheidungszentren entfernt. Es gab in ihr keine Machtkämpfe zwischen Notabeln in dem Ausmaß, wie es sie in Jerusalem gab. Die Stadt war säkularer, weniger von Ereignissen außerhalb beeinflusst. Das heißt nicht, dass es in ihr keine gewalttätigen Ereignisse gab. Es gab sie, aber ihr relativer Anteil im Zirkel der Konfrontation war geringer als in anderen Städten. So entwickelte sich in ihr, in einer Art Absonderung von den übrigen Städten des Landes, ein politisches System mit lokalen Merkmalen zwischen den beiden Gemeinschaften. Die Zusammenarbeit zeigte sich besonders deutlich in der Tätigkeit der Stadtverwaltung. Die Bürgermeister sahen sich zuallererst als an der Spitze des municipalen Systems stehend und erst danach als Vertreter der einen oder anderen Nation. Die politischen Fragen wurden in einer Art stillschweigender Übereinkunft zur Seite gedrängt, um die Entwicklung der Stadt nicht durch getrübte Beziehungen zu überschatten. Ja, soweit diese Texte zu Haifa in der Mandatszeit. Dazu Anmerkungen? Herr Cousin. Herr Cousin, Sie sind noch stumm geschaltet.
So, hören Sie mich
Ja,
jetzt?
jetzt kann man Sie hören, ja.
Gut. Das Ganze wirkt auf mich sehr sympathisch und ich habe Haifa auch genauso erlebt. Und diese Zusammenarbeit auf municipaler Ebene, das funktioniert ja auch vielfach in Israel zwischen den heute zwischen den Palästinensern und den Juden. Das ist ja die Wasserversorgung, die Abwasserfragen, die Bildungs- und Erziehungsfragen teilweise ja auch schon. Und das ist im Grunde genommen, glaube ich, auch der Punkt, wenn man heute Berichte sieht, die über Israel verfasst sind, dann stehen immer die Konflikte im Vordergrund, aber nie die Gemeinsamkeiten und die pragmatischen Dinge. Bau von Krankenhäusern oder auch gemeinsame Nutzung von Krankenhäusern. Und da scheint es mir doch auch wichtig zu sein, wenn man Reisen nach Israel macht, wie ich das gemacht habe, das immer auch wieder zu zeigen und darauf hinzuweisen.
Ja, das ist ein sicher wichtiger Punkt und der eben auch bis heute noch gilt, unterschiedlich in unterschiedlichen Städten. Und in gewisser Weise ist es wohl bis heute so, dass in Haifa Dinge leichter gehen, als sie in anderen Städten gehen. Das kann man, glaube ich, immer noch sagen.
Viel pragmatischer, Müllabfuhr und eben Elektrizität und solche Dinge, die sind lebensbestimmend und wenig von Politik bestimmt. Danke.
Ja, also von daher könnte man eigentlich meinen, eine Stadt, die vielleicht die Chance gehabt hätte, etwas anderes aus der Sache heraus hervorzugehen, als es Jaffa und Tel Aviv ergangen ist, wie wir es letztes Mal gesehen haben. Aber es wird natürlich auch die Frage stellen, wenn es wirklich hart auf hart geht und ein landesweiter Konflikt da ist, wie weit sind solche regionalen, lokalen Unterschiede aufrecht zu erhalten und wie weit ist eben doch die Gesamtentwicklung hat ihre Einflüsse. Die Unruhen im Grunde genommen beginnen ja auch schon im Sommer 1947, als die UNSCOP-Kommission der UNO im Land ist, um den Teilungsplan vorzubereiten. Es kam zu Zwischenfällen in der Umgebung von Jaffa und Tel Aviv. Und da hat sich der Arbeiterrat von Haifa im August 1947 entschlossen, einen Aufruf an die Bevölkerung zu veröffentlichen, um eigentlich das Klima von Haifa zu bewahren. Und dieser Aufruf wurde auf Hebräisch und auf Arabisch veröffentlicht und verteilt. An die jüdischen und arabischen Einwohner in Haifa. Die traurigen und tragischen Vorfälle, die sich in der Umgebung von Jaffa und Tel Aviv in den letzten Tagen ereignet haben, rufen uns dazu auf, uns an euch zu wenden, die jüdischen und arabischen Einwohner unserer uns allen teuren Stadt. Mit Worten der Warnung und der Bitte, aufrichtig und offen. Wir werden es der verborgenen Hand, die blutige Auseinandersetzungen zwischen Juden und Arabern in unserem Land erwecken will, nicht ermöglichen, ihren bösen Plan umzusetzen. In dieser Stadt leben viele, viele Juden und Araber in Ruhe und Frieden. Viele Arbeiter begegnen einander täglich bei der Arbeit, im Handel, im Verkehrswesen, arbeiten Schulter an Schulter, tauschen den Friedensgruß aus, etablieren Arbeits-, Handels- und Freundschaftsbeziehungen. Es gibt keinen Grund für blutige Auseinandersetzungen und Zusammenstöße zwischen ihnen. Juden und Araber, lasst uns die Hand ausstrecken, ein jeder zu seinem Nächsten. Und gemeinsam können wir jeder Gefahr und jedem Versuch, Zusammenstöße und Konflikte herbeizuführen, entgegenstehen. Lasst uns gemeinsam die Ruhe und den Frieden bewahren, auch in den gemischten Vierteln, wo Juden und Araber Haus an Haus, Wohnung gegenüber Wohnung wohnen und auch auf den Grenzstraßen, die die jüdischen und arabischen Viertel miteinander verbinden. Jüdische und arabische Brüder, lasst uns wie eine befestigte Mauer gegen alles Böse, das gesponnen wird, stehen. Lasst uns die geordneten Beziehungen zwischen den Kindern beider Völker in unserer Stadt bewahren, um ihren Ruhm zu vergrößern in Frieden, Brüderlichkeit und Freundschaft. Ja, das ist die Hoffnung oder der Versuch der Arbeiter, Haifa zu bewahren vor dem, was anderswo vielleicht schon geschieht. Und es ist vielleicht auch eben wichtig, dass es sich gerade auch um die Arbeiterklasse handelt, die es eben in Haifa mit seiner Industrie auch viel stärker als zum Beispiel in Jaffa Tel Aviv gab und die oft auch ein gemeinsames sozialistisches Bewusstsein der Arbeiterklasse versuchten, zu entwickeln. Ja, aber wir werden sehen, dass es komplizierter wird. Bevor wir jetzt in die Chronologie von 1948 gehen, zeige ich nochmal die Teilungspläne, die wir beim letzten Mal schon gesehen haben, aber jetzt eben mit dem Schwerpunkt auf Haifa und Akko. Ja, der erste Teilungsplan, der 1937 kommt, von der Königlich-Britischen Peel-Kommission, der sieht vor, dass Akko zum jüdischen Staat gehören soll, also der ganze Küstenstreifen von Tel Aviv bis zum Libanon und das gesamte Galiläa außer Nazareth wegen seiner christlichen Bedeutung, das werden wir nächstes Mal noch sehen. Und Haifa soll unter Mandatsherrschaft bleiben, was man hier auf der Karte nicht so genau sieht. Schlicht und einfach deswegen, weil nach Haifa die Ölpipeline aus dem Irak kam und die Briten die unter ihrer eigenen Kontrolle haben wollten. Und eigentlich in dem Moment, das begreift Ben-Gurion sehr schnell, ist es für ihn auch wichtig, bei den Teilungsplänen gerade darauf zu dringen, dass Haifa Teil des jüdischen Staates wird, denn eben diese große Stadt mit dem Hafen, mit einer großen jüdischen Bevölkerung, ist etwas, worauf er nicht verzichten will. Die weiteren Teilungspläne, dann hier die Woodhead-Kommission von 1938, hat hier ein Modell, dass Haifa eben mit dem allem, was südlich ist in der Küstenebene, dem jüdischen Staat zuschlägt und Akko mit dem nördlichen Galiläa zum Mandatsgebiet gehören lässt. Ihr anderer, der C-Vorschlag, war, sowohl Haifa als auch Akko zum Mandatsgebiet gehören zu lassen. Da kommt nur ein sehr kleiner jüdischer Staat bei raus. Der Vorschlag des amerikanisch-britischen Morrison-Grady-Komitees von 1946, da haben wir den jüdischen Staat in grüner Farbe, sah also eigentlich vor, dass der die gesamte Bucht von Haifa einschließen sollte, aber dann eben nicht Akko, weil da fängt der gelbe Flecken für den arabischen Staaten an und in dem arabischen Staat würde eben auch die jüdische Stadt Naharija, die hier oben auf der Karte eingezeichnet ist, liegen. Dann die Jewish Agency in ihrem eigenen Teilungsplan sah vor, dass der jüdische Staat ja eben wirklich die ganze Küstenlinie von Ägypten bis zum Libanon haben sollte und damit natürlich auch Haifa und Akko Teil des jüdischen Staates werden. Und schließlich und endlich haben wir dann eben den Teilungsplan der UNO vom 29. November 1947, der vorsah, dass Haifa und eigentlich auch die gesamte Bucht von Haifa mit den jüdischen Orten, den Krayot, Teil des jüdischen Staates werden sollte, während Akko und dann das westliche Galiläa dazu bis rauf zur libanesischen Grenze zum arabischen Staat gehören würde. Und damit waren eben auch Naharija und einige kleinere jüdische Orte nördlich von Akko sollten auch Teil des arabischen Staates werden. Ja, das war also die Ausgangslage, eigentlich als die Auseinandersetzungen beginnen. Und was passiert in Haifa? Also eigentlich wie auch in anderen größeren Städten beginnen Auseinandersetzungen eigentlich sofort nach dem Teilungsplan am 29. November. Der erste große Zwischenfall ist am 30. Dezember, wo Kämpfer des Etzel, der mehr rechtsgerichteten jüdischen Kampforganisation, die von Menachem Begin geführt wurde, arabische Arbeiter am Eingang der Raffinerie von Haifa angriffen und dabei 6 töteten und Dutzende verwundeten. Und daraufhin greifen arabische Arbeiter in der Raffinerie jüdische Arbeiter an, töten 39 und verletzen Dutzende. Einen Tag später, in der Silvesternacht, erfolgt der Vergeltungsangriff der Haganah, der hauptjüdischen Kampforganisation, auf das Dorf Balad Ashech, in dem viele der arabischen Arbeiter wohnten, wobei es zu Dutzenden von Toten und Verletzten kam. Und parallel griff die Haganah auch bereits arabische Viertel in Haifa auf dem Karmel an. Und es war wohl auch gerade eben dieser erste große Gewaltausbruch, der die Flucht bzw. Abwanderung von circa 20.000 arabischen Einwohnern herbeiführte. Und merkt ihr schon an der Sprache, ist eigentlich unmöglich, ein neutrales Wort zu finden, wie man das Ganze denn nun nennt, was passiert. Man kann wahrscheinlich neutral einigermaßen sagen, diese Leute wären wahrscheinlich nicht gegangen, wenn die gewaltsamen Ereignisse nicht gewesen wären. In dieser ersten Welle der Auswanderung oder der Flucht haben vor allem die Stadt verlassen, die aus den Nachbarstaaten stammten, also arabische Einwohner, die aus Libanon, Syrien, Jordanien, Ägypten stammten, sind in ihre Heimatländer zurückgegangen. Eine große Zahl der Auswanderer sind auch Christen, die nach Syrien, Libanon oder Zypern auswandern oder ja im Land bleiben, aber in andere Städte gehen und dabei besonders nach Akko, Nazareth und Jenin. Akko ist auch in der Zeit noch ruhiger, weil es ja eigentlich zum arabischen Staat gehören sollte und daher zunächst mal die Haganah da noch nicht drauf konzentriert ist. Und auch Leute aus Dörfern, die eben um in Haifa Arbeit zu finden, gehören auch zu denen, die relativ früh dann in ihre Dörfer zurückkehren. Und innerhalb Haifas zeigt sich schon, dass Einwohner der den jüdischen Viertel benachbarten arabischen Viertel in Viertel fliehen, die weniger Angriffen ausgesetzt sind. Und die Klöster und Kirchen in Haifa nehmen auch christliche Flüchtlinge auf. Im März kommt es dann zur organisierten Evakuierung von etwa 2000 christlichen und muslimischen Kindern und Frauen in den Libanon und nach Syrien. Und Ende März ist auch das Verlassen Haifas auf dem Landweg, der bis dahin auch in den Libanon noch normalerweise genutzt wurde, kaum noch möglich. Unter anderem, weil die Eisenbahnlinie gesprengt worden war und die Haganah die Straßen kontrollierte. Dann hat sich die Flucht eben auf den Hafen verlagert. Direkt in den Libanon zu fliehen, konnten sich nur die Leute, die einigermaßen Geld für eine Schifffahrt hatten, leisten. Das Billigere war, Fähren zu nehmen, die extra für diesen Zweck eingerichtet wurden, damit nach Akko zu fahren und von Akko aus weiter auf dem Landweg in den Libanon zu fliehen. Anfang April, das ist auch die Zeit, wo die Haganah sich sowohl in Jerusalem als auch in Tiberias rüstet, die gemischten Städte anzugreifen. Nimmt die Fluchtbewegung zu und werden weitere Kinder evakuiert, so dass wir Mitte April 1948 nur noch etwa 30.000 bis 40.000 arabische Einwohner in Haifa haben. Und Haifa ist insofern auch wichtig, weil die Briten sich entschlossen hat, die ja am 15. Mai abziehen werden, sich entschlossen haben, Haifa als ihren Abreiseort zu nehmen, also wegen des großen Hafens. Die Briten haben sich in den letzten Wochen ihrer Präsenz aus immer mehr Teilen des Landes zurückgezogen und Haifa sollte eben der letzte Ort sein, wo dann auch tatsächlich um Mitternacht zwischen dem 14. und 15. Mai der britische Hochkommissar das Land verlassen hat. Also von daher gab es eine ziemlich starke Konzentration der Briten in Haifa und sie wollten natürlich auch Haifa halten, um eben dort abziehen zu können. Aber das heißt nicht, dass sie sich in die lokalen Konflikte noch einmischen wollten. Major General Stockwell, der Kommandant der britischen Truppen in Nordpalästina war, informierte am 18. April die jüdische Seite, dass die britischen Truppen in 2 Tagen die Pufferzone zwischen den jüdischen und den arabischen Vierteln verlassen werden. Also da steht hinter, dass die bis dahin die Briten offensichtlich mit ihren Soldaten noch versucht haben, Auseinandersetzungen zwischen den Teilen der Stadt zu verhindern und das eben in 2 Tagen aufhören wird. Und ob er es eben bewusst nur der jüdischen Seite mitgeteilt hat, kann ich aus der Literatur, die ich gesehen habe, nicht eindeutig sagen. Jedenfalls nutzt die Haganah das aus und beginnt also am 21. April mit dem Angriff auf das Viertel Chalisa, das im Osten der Stadt liegt und damit eben auch ermöglicht, die östlichen Zugangswege für den jüdischen Verkehr unter Kontrolle zu bringen. Und zu diesem Zeitpunkt erklärt Stockwell auch, dass die Briten nicht in die Kämpfe eingreifen werden. Am nächsten Tag ist dann der massive Angriff der Haganah vom Karmel auf die Unterstadt, in der eben die Mehrheit der arabischen Bevölkerung lebt. Und da war natürlich auch der topografische Vorteil, dass man von oben vom Gebirge angreifen konnte. Und während der Kämpfe bis zum Abend sind etwa 15.000 Einwohner geflohen. Es kommt dann zu Waffenstillstandsverhandlungen, die werden wir gleich im Detail noch sehen. Und schließlich und endlich in den folgenden 5 Tagen vom 23. bis 28. April wird der Großteil der arabischen Bevölkerung mit Hilfe der Briten über Akko evakuiert. Und es bleiben, wie wir gerade gesehen haben, bis nur noch etwa 2.000 bis 3.000 Araber in Haifa. Ja, wie sieht dieses Verlassen Haifas aus? Welche Motive stehen dahinter? Tamir Goren hat das in einem Artikel untersucht. Warum haben die arabischen Einwohner Haifa verlassen? Und ich habe hier die Zusammenfassung dieses Artikels gegeben. Das Ganze ist enorm kompliziert. Es gibt eine Menge an Dokumenten, die unterschiedliche Historiker unterschiedlich auslegen, wer was gewusst hat, wer was gemeint hat. Also wirklich sehr schwierig, da irgendetwas Verlässliches zu finden. Also Tamir Goren jedenfalls nach seinem Studium der Dokumente ist zu folgender Schlussfolgerung gekommen. Das Ausmaß der arabischen Abwanderung und ihrer Folgen bestimmten die Politik des Nationalen Ausschusses von Beginn bis Ende seiner Tätigkeit. Diese nationalen Ausschüsse wurden in allen größeren oder mittelgroßen Städten gegründet, um eben sich mit der Kriegssituation auseinanderzusetzen. Also das war die lokale Organisation sozusagen der arabischen Bevölkerung. Angesichts der immer wieder anwachsenden Abwanderungsbewegung aus der Stadt brachte der Ausschuss seinen entschiedenen Widerspruch diesem Phänomen gegenüber zum Ausdruck. Der nationale Ausschuss kannte die Bedingungen, die Haifa als gemischte Stadt charakterisierten, gut und war daher gegen die Aufheizung des Kampfes aus dem Wunsch heraus, das Bestehende zu bewahren, auch wenn diese Sicht nicht mit den Zielen des Muftis oder des obersten arabischen Rates übereinging. Die Orientierung des Ausschusses war von vornherein gegen die Husseinis, also gegen die Familie des Mufti, und daher waren seine Beziehungen zu den Häuptern der obersten Führung nicht gut. Angesichts der Zwänge vor Ort fiel es dem Ausschuss jedoch schwer, seine Politik umzusetzen. Die Entfremdung, die sich zwischen Muslimen und Christen zeigte, und das Scheitern der Kontakte zur jüdischen Seite gehörten zu den Hauptmomenten, die die Moral der palästinensischen Gesellschaft untergruben. Mit Ausbruch der Kämpfe am 21. April erhielt die Fluchtbewegung erstmals Ermutigung und sogar Legitimierung infolge des Rückhalts, der von Beirut, das heißt dem sich dort befindenden Mufti, gegeben wurde. Von diesem Moment an und bis zum Beginn des Krieges zwischen Israel und seinen Nachbarn wurde Haifa seiner arabischen Einwohner entleert. Die Flucht der muslimischen Führung, die Erklärungen der arabischen Staaten, die Enttäuschung von den Briten, die Errichtung einer Militärherrschaft durch die Haganah und die Angst vor dem Unbekannten, all diese verstärkten und beschleunigten die Massenflucht, bis sie schließlich zur Zerstörung der arabischen Gemeinschaft von Haifa führte. Dies war also eine spontane Flucht, die Not widerspiegelte, aber auch eine Identifikation mit der arabischen Linie. So brachten die arabischen Einwohner Haifas ihr Schicksal über sich. Die jüdische Führung handelte in zwei Richtungen. Einerseits versuchte sie, den Kampf in Haifa durch Kontakte mit der arabischen Führung in der Stadt zu mildern. Andererseits legte sie es darauf an, die Zentren, in denen sich die arabischen Kräfte organisierten, zu treffen. Mit Ende der Kämpfe und Beginn der Massenflucht strebte die Haganah danach, die Ausmaße des Phänomens zu beschränken. Und dazu begann sie Zusammenarbeit mit den Arabern. Dies war ein erster und ernsthafter Versuch beider Seiten, die arabische Flucht aufzuhalten, noch bevor der Krieg zwischen Israel und den arabischen Staaten begann. Ilan Pape in seinem Buch The Ethnic Cleansing of Palestine sieht das etwas anders. Das Buch gibt es auch in deutscher Übersetzung, aber ich habe nur die englische zur Verfügung und es von daher selber übersetzt. Stockwell traf sich mit einer Gruppe vier erschöpfter Männer, die die momentane Führung der arabischen Gemeinschaft geworden waren, wobei keine der Positionen, die sie offiziell innehatten, sie für den entscheidenden historischen Moment, der sich an diesem Morgen in Stockwells Büro entfaltete, vorbereitet hatte. Vorangehende Korrespondenz zwischen ihnen und Stockwell zeigt, dass sie ihm als Garanten von Recht und Ordnung in der Stadt vertrauten. Der britische Offizier gab ihnen jetzt den Rat, dass es für ihre Leute besser sei, die Stadt, in der sie und die meisten ihrer Familien seit Mitte des 18. Jahrhunderts, als Haifa das Ansehen einer modernen Stadt bekam, gelebt und gearbeitet hatten, zu verlassen. Nach und nach, während sie Stockwell zuhörten und ihr Vertrauen in ihn schwand, wurde ihnen klar, dass sie nicht in der Lage sein würden, ihre Gemeinschaft zu schützen. Und so machten sie sich für das Schlimmste bereit. Da die Briten sie nicht schützen würden, waren sie dazu verdammt, vertrieben zu werden. Sie sagten Stockwell, dass sie auf geordnete Weise weggehen wollten. Die Carmel-Brigade stellte sicher, dass sie inmitten von Blutvergießen und Zerstörung gehen würden. Auf ihrem Weg zu dem Treffen mit dem britischen Befehlshaber konnten die vier Männer bereits die jüdischen Lautsprecher hören. Die palästinensische Frauen und Kinder drängten, wegzugehen, bevor es zu spät sei. In anderen Teilen der Stadt überbrachten Lautsprecher eine völlig entgegengesetzte Botschaft vom jüdischen Bürgermeister der Stadt, Shabtai Levi, einem in jeder Hinsicht anständigen Mann, der die Leute drängte, zu bleiben und versprach, dass ihnen nichts geschehen würde. Aber es war Mordechai Maklev, der Operationsoffizier der Karmelbrigade, und nicht Levi, der kein Blatt vor den Mund nahm. Maklev organisierte die Säuberungskampagne und die Befehle, die er seinen Truppen gab, waren klar und einfach. Tötet jeden Araber, den ihr antrefft, setzt alles Brennbare in Brand und sprengt die Türen mit Gewalt. Er wurde später israelischer Generalstabschef. Als diese Befehle in dem 1,5 Quadratkilometern, in denen Tausende von Haifas hilflosen Palästinensern noch wohnten, prompt ausgeführt wurden, waren der Schock und das Entsetzen so groß, dass die Leute begannen wegzugehen, ohne irgendwelche ihrer Habseligkeiten zu packen oder auch nur zu wissen, was sie taten. In Panik setzten sie sich in Richtung Hafen in Bewegung, wo sie hofften, ein Schiff oder ein Boot zu finden, das sie aus der Stadt herausholen würde. Sobald sie geflohen waren, drangen jüdische Truppen in ihre Häuser ein und plünderten sie. Als Golda Meir, eine der wichtigen zionistischen Führungsgestalten, Haifa einige Tage später besuchte, konnte sie zunächst ihr Gefühl des Entsetzens kaum unterdrücken, als sie Häuser betrat, in denen gekochtes Essen noch auf den Tischen stand, Kinder Spielzeuge und Bücher auf dem Boden gelassen hatten und das Leben wie in einem Augenblick eingefroren aussah. Meir war nach Palästina aus den USA gekommen, wohin ihre Familie im Gefolge der Pogrome in Russland geflohen war. Und der Anblick, der sich ihr an diesem Tage bot, erinnerte sie an die schlimmsten Geschichten, die ihre Familie ihr über die russische Brutalität gegen die Juden Jahrzehnte früher erzählt hatte. Aber dies hinterließ offensichtlich keinen dauernden Eindruck in ihrer und ihrer Kollegen Entschlossenheit, die ethnische Säuberung Palästinas fortzusetzen. Ja, soweit das Schicksal des arabischen Haifa 1948. Dazu Anmerkungen. Frau Kutzerer.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich höre zu und bin einfach nur fassungslos über etwas, was sich über so eine lange Zeit hinzieht an gewaltsamer Herrschaft. Und ich den Eindruck habe, sobald in Konfliktsituationen Gewalt auftaucht, sind Menschen einfach so machtlos und können dann nur die Flucht ergreifen. Das zieht sich ja durch bis heute und es ändert sich nichts daran. Das erschüttert mich zutiefst in der Wahrnehmung dessen, was geschehen ist und in der Wahrnehmung dessen, was aktuell passiert, dass ich manchmal denke, oder ich könnte verzweifeln, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, ich muss sagen, mir ist es auch nochmal besonders aufgestoßen, weil wir eben in Haifa vorher nicht ein relativ optimistisches Bild sehen. Und man hätte meinen können, es hätte doch auch anders gehen können. Und es ging eben nicht. Und das zeigt auch etwas, und dieses Gefühl habe ich tatsächlich auch heute, von der Machtlosigkeit sowohl von lokalen Initiativen als überhaupt von Versuchen, einer herrschenden politischen Linie entgegenzugehen, wie wenig Möglichkeiten doch eigentlich da sind. Und das ist einfach auch frustrierend. Ich sehe da im Moment auch keine gute Möglichkeit, wirklich rauszukommen. Herr Schobes.
Heute sind ja die Enkel und Urenkel dieser Bevölkerung in der Schule. Erfahren Sie davon?
Es war schwer, Sie zu hören. Sie
Ich versuche es nochmal. Heute sind die Enkel und die Urenkel, diese Leute, die das damals erlebt haben, Schüler. Haben Sie die Chance, irgendetwas davon zu erfahren? Und ich konzentriere mich bei dieser Frage jetzt auf die israelischen Schüler und Schülerinnen.
Ja, das ist wirklich inzwischen in der Forschung ist eine Menge gemacht worden, wie wir eben an den Textbeispielen, die ich bringe. Also es gibt eine Fülle von Informationen, die also die Enkel und Urenkel der Betroffenen lesen können. Das heißt, im universitären Bereich gibt es da eine Menge Forschung zu. Das ist eigentlich angestoßen haben, das schon in den 1980er Jahren die sogenannten neuen Historiker, die eben kritisch in die israelischen Archive reingegangen sind. Und inzwischen ist auch noch mehr Materialien zugänglich gemacht worden. Also man kann noch mehr heute sehen, als man vor 30, 40 Jahren noch sehen konnte. Das andere Problem ist, wie weit geht das in die Schulen? Denn da ist eben und auch gerade in der momentanen Situation, da ist immer noch sehr ein traditionelles Narrativ vorherrschend, dass die jüdische Seite nicht nur in Verteidigungsposition sieht. Und es gibt durchaus inzwischen auch Lehrbücher, die von privaten Initiativen gemacht worden sind, die versuchen, die Narrative einander gegenüberzustellen. Aber soweit ich weiß, ist nichts davon als in das offizielle Curriculum von staatlichen Schulen aufgenommen worden. Es gibt die wenigen Privatschulen, gerade die zweisprachigen Schulen, von denen es im ganzen Land etwa nur 10 gibt, die versuchen, die unterschiedlichen Narrative zu sehen. Also es ist für eine Privatperson, die interessiert ist, kein Problem, an die Informationen ranzukommen. Man muss einfach ein paar Bücher lesen, sozusagen. Das aber wirklich sozusagen sortiert der jungen Generation in den Schulen zu bringen, ist schwierig. Und ich denke, auch auf der palästinensischen Seite vermutlich ist es umgekehrt auch nicht einfach, Platz für das jüdische Narrativ zu machen. Also da ist, obwohl die Informationen, wie gesagt, eigentlich ziemlich da sind, das wirklich ins Erziehungssystem zu bringen, ist immer noch schwierig. Ja, wir haben einige Meldungen. Ich glaube, es war Herr Bölling.
So, ja. Ja, was die Schulen betrifft, das ist wahrscheinlich in beiden Fällen sehr einseitig. Ich kann mir vorstellen, dass sowohl, wie Sie schon sagten, weil in Israel ist, wir mussten uns verteidigen, wir wurden angegriffen und das ist da so auch so bewusste Vertreibung, aber wird natürlich weggewischt. Ist nun mal im Krieg passiert das halt so ungefähr, ohne dass man darüber drauf eingeht. Und in den palästinensischen Schulbüchern, das ist ja auch bekannt, die sind sehr, das Bild, das sie vom Juden zeichnen, ist, sagen wir mal, groß, ziemlich antisemitisch. Und beides ist scheiße. Also beides ist so einseitig, beides ist eigentlich, sollte nicht sein. Und jetzt kann man sich natürlich so vorstellen, diese Argumentation nach dem 7. Oktober, da waren wir ja alle entsetzt. Da kam ja diese Argumentation, ja, der hat ja eine Vorgeschichte. Und dann kann man solche Sachen dann bringen, was natürlich nichts nützt, weil das macht es ja nicht besser. Der 7. Oktober ist damit nicht zu rechtfertigen. Es wird teilweise in postkolonialen Zusammenhängen so gerechtfertigt, aber das kann man eigentlich nicht. Umgekehrt ist natürlich auch das Vorgehen Israels in den Fall jetzt in Gaza sehr fragwürdig und führt natürlich auch zu alten, genauso wie der 7. Oktober zu Erinnerung an den Holocaust geführt hat bei vielen Juden zu Recht. Führt auch diese Sachen in Gaza jetzt wieder zur Erinnerung an diese Vertreibung und die sagen, die wollen uns noch weiter vertreiben, was ja vielleicht bei sehr rechten Israelis ja auch sein dürfte. Allerdings nicht unbedingt bei der breiten Masse, die wahrscheinlich einfach nur ihre Ruhe haben will. Ja, das ist alles sehr traurig und ich hoffe ja, dass man in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten irgendwann mal zu einer Lösung kommt, die für beide Seiten, aber ich weiß es nicht. Ich bin da sehr skeptisch.
Ja, ich versuche gerade
Erfolgreich.
mal, ob ich schaffe in den Chat. Ja, ich muss da nicht glauben. Ja, ich schicke das gerade mal. Das ist ein Buch, auch ins Deutsche übersetzt, von herausgegeben von Sami Adwan, Danba On und Eyal Naweh, wo die beiden unterschiedliche Narrative für Schulklassen zusammengestellt sind. Das wäre man sozusagen, es gäbe so ein Buch, das man benutzen könnte, wenn man denn nun wollte. Und das wirklich auch, das ist immer bei zwei gegenüberliegenden Seiten wird das dargestellt. Das ja, kann von daher vielleicht interessant sein. Herr Cousson, Sie sind noch stumm geschaltet.
Jetzt nicht mehr.
Ja, jetzt ist gut.
Ich hätte noch eine Begriffsklärung nötig. Auf der Seite 7 in der Tabelle heißt es, Kämpfer des Etzel greifen arabische Arbeiter an. Ich kann mir unter Etzel nichts vorstellen.
Der Ezel oder auch Irgun genannt, die Abkürzung Ezel kommt von Irgun Tzewa Leumi, die Organisation der nationalen Armee. Das war eine zionistische Kampforganisation, die sich Anfang der 30er Jahre von der Haganah abgespalten hat, weil sie entschiedener gegen die Briten vorgehen wollte und durchaus auch zu Terrorakten, Sabotageakten gegen die Briten bereit war, was die Haganah eben nicht tun wollte, weil man sich mit den Briten es nicht ganz verderben wollte. Bekannt ist der Edsel unter anderem für seinen Anschlag auf das King David Hotel 1946 und die Befreiung von jüdischen Gefangenen aus dem Gefängnis von Akko. Und eben Menachem Begin, später Ministerpräsident Israels, war mehrere Jahre lang der Führer des Edsel. Und da haben wir eben auch so einen Fall, die Briten und auch die Haganah selber haben den Edsel als Terrorgruppe bezeichnet. Aber nachdem man dann gewonnen hatte, konnte man natürlich das auch als einen Befreiungskampf dann ansehen.
Danke.
Ja, Herr Böckler.
Eine Frage: War die Kamelbrigade Teil der Haganah oder
Ja,
Teil von Etzel? Und
ein Teil
noch
der
eine
Haganah.
Bitte: Könnten Sie einige Führungskräfte der Haganah nennen, die später in Israel hohe politische Ämter bekommen haben, falls es das gibt?
Ja, an der Spitze natürlich Yitzhak Rabin, der zwar auch in Palmach in der Eliteeinheit der Haganah war, aber im Großen und Ganzen Yitzhak Rabin, Yigal Alon, Yigal Yadin, ganz wichtige Leute, die das sind schon so die Generäle von 1948 sind 20 Jahre später Minister und Ministerpräsidenten geworden. Also da waren schon Leute, die später enormen politischen Einfluss auch hatten. Herr Hans. Herr Hans, man kann Sie nicht hören. Irgendwas scheint nicht zu funktionieren mit der Verbindung. Vielleicht können Sie es in den Chat schreiben, sonst, wenn es so nicht geht. Und vielleicht macht es auch Sinn, dass Sie noch mal rausgehen und wieder reinkommen. Manchmal hilft das auch. Ja, ansonsten sehe ich im Moment. Ja, schön. Scheint herausgegangen zu sein und kommt dann hoffentlich gleich erfolgreich wieder. Ja, währenddessen wollen wir schon mal zu Akko übergehen, das ja insofern in einer anderen Situation war, als Akko Teil des arabischen Staates werden sollte. Und man hätte sagen können, dass die Haganah dann ja eigentlich gar nichts machen muss dort. Und hier aus einem Text von Mustafa Abbasi, der viele über die Ereignisse 1948 in Galiläa geforscht hat, der den Kampf um Akko beschreibt, schreibt auch hier, wie eigentlich die Ausgangslage in Akko war, bevor die Kämpfe begonnen haben. Die Verteilung der arabischen und jüdischen Ortschaften in der Gegend von Akko schuf eine delikate Situation mit Beginn der Spannungen nach dem Teilungsplan vom November 1947, wegen der geografischen Vermischung und der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen ihnen. Die Verkehrswege über Land zwischen Akko und Haifa verliefen durch die Gegend der jüdischen Krajot, die die arabische Bevölkerung Haifas und der Umgebung von Akko trennte. Tausende der arabischen Einwohner Akkos, vor allem die Geschäftsleute und die Regierungsbeamten, die in der Raffinerie und den britischen Kasernen arbeiteten, hatten ein Interesse daran, die Verkehrs- und Wirtschaftsbeziehungen fortzusetzen. Daher forderten sie vom Nationalen Ausschuss, ein Arrangement mit den Juden zu erreichen, das freie Passage auf der Hauptstraße zwischen Akko und Haifa garantieren würde. Der Bürgermeister Husni Khalifa unterstützte diesen Schritt und wollte zu einem Abkommen mit den Juden kommen, was zu Spannungen und sogar zu einem Riss zwischen ihm und dem obersten arabischen Rat und der Rettungsarmee führte. Die Rettungsarmee war eine Organisation von Freiwilligen aus den arabischen Nachbarländern unter der Führung von Fawzi al-Kawuki, die vor allem in Nordpalästina aktiv wurde, noch bevor die arabischen regulären Armeen am 15. Mai in den Konflikt eingegriffen haben. Auch der Block der jüdischen Ortschaften nördlich von Akko, der Naharija und die Moschawim und Kibbuzim in seiner Nähe einschloss, war von der Verschärfung der Lage betroffen. Der öffentliche Verkehr zwischen ihnen und Haifa wurde häufig unterbrochen, was sie dazu nötigte, Versorgung über das Meer zu bekommen. Die Hauptstraße, die sie mit der Gegend von Haifa und den Krayot verband, verlief durch Akko und die nördlich von ihm gelegenen Dörfer wie As-Samaria, Asib und Al-Bazar. Daraus ergab sich die Notwendigkeit für beide Seiten, miteinander zu reden. David Koren, der die Geschichte des Krieges im westlichen Galiläa erforscht hat, bemerkt, dass zwischen den beiden Seiten vereinbart wurde, dass Zivilverpflegung für Naharija und die jüdischen Ortschaften einerseits und für Akko und die arabischen Dörfer andererseits nicht behindert würde. Und das galt auch hinsichtlich der Bewegung von Lastwagen. Es zeigt sich, dass auch die Leitung der arabischen Busgesellschaft von Akko und ihr Repräsentant Muhammad Abada in dauerndem Kontakt mit der Leitung der jüdischen Busgesellschaft der Bucht von Haifa und Westgaliläa war. Sie versuchte, trotz der zunehmenden Störungen, ein geordnetes Transportwesen aufrechtzuerhalten. Trotz allem und trotz aller Versuche des Bürgermeisters, der Bürger und der Leiter der Busgesellschaften miteinander zu reden, und dem Versuch, freie Passage zu garantieren, war es nicht möglich. Schlussendlich wurden die Verkehrs- und Handelswege durch Störungsoperationen behindert und sogar lahmgelegt, was beiden Seiten schweren wirtschaftlichen Schaden zufügte. Hieraus ergibt sich, dass die lokale Führerschaft und die Einwohner, vor allem die, die wirtschaftliche Interessen hatten, große Anstrengungen unternahmen, um die Ruhe und den öffentlichen Verkehr in der Gegend aufrechtzuerhalten. Dies sticht besonders unter den Notabeln der Stadt Akko hervor, die trotz der Kritik bereit waren, zu Arrangements mit den Juden zu kommen. Es ist aufschlussreich, dass auf der Ebene der Führung sowohl der Haganah als auch der Leute des Mufti kein Interesse an dieser Initiative gezeigt wurde. Ja, also auch hier sehen wir eigentlich wieder das Bild, dass die Leute vor Ort eigentlich weiter miteinander leben wollen, aber die allgemeine Tendenz es nicht ermöglicht. Was dann eben passiert? In Akko wird auch im Dezember, am 24. Dezember 1948, ein nationaler Ausschuss gegründet und alle seine 26 Mitglieder gehörten zu der Opposition gegen den Mufti. Ab Dezember gab es dann einerseits arabische Angriffe auf die Verbindungswege zwischen Haifa und den jüdischen Orten nördlich von Akko und jüdische Angriffe auf die Verbindungswege zwischen Akko, Haifa und den arabischen Dörfern. Wohl ein besonders einschneidender Angriff war am 17. März der Angriff der Haganah auf einen arabischen Konvoi bei Kiryat Motzkin, bei dem es 15 Tote gab. Und am folgenden Tag griffen dann Araber, die von der Beerdigung der Getöteten kamen, auf jüdische Angestellte des Elektrizitätswerks und die sie zum Schutz begleitenden britischen Soldaten auf dem Weg nach Akko an, wobei 4 Juden und 4 Soldaten getötet wurden. Und damit beginnt eigentlich die Abtrennung Akkos auch von den Versorgungslinien über Land. Dann haben wir ja am 22. April die Eroberung Haifas durch die Haganah und daraufhin kommen Tausende von Flüchtlingen nach Akko und man schätzt, dass die Bevölkerung damals auf 40.000 angewachsen ist, also eigentlich mehr als die Hälfte der in Akko sich befindenden Menschen Flüchtlinge waren. Und zu diesem Zeitpunkt entschloss sich Ben-Gurion, Akko zu belästigen, so nennt es Abbasi. Ich vermute, dass er das wörtlich aus den Dokumenten übernommen hat, was eben dauernde Angriffe auch auf die Stadt, auf die Wege bedeutete. Und im Hintergrund stand wohl die Befürchtung, dass aus Akko eventuell ein arabischer Gegenangriff auf Haifa, um die Stadt zurückzugewinnen, beginnen könnte. Und unter anderem wurde die Brücke über das Wadi Naaman, über die die Straße Haifa-Akko verlief, gesprengt. Dann am 13. bis 14. Mai erobert die Kamelbrigade eigentlich das ganze Westgaliläa und in dem Rahmen auch den Tell Napoleon. Der wird noch von dem Ort, wo Napoleon die Stadt belagert hat, sogenannt, der eben nahe der Altstadt von Akko liegt, den erobert sie, hat eben auch strategische Bedeutung und die Dörfer nördlich der Stadt. Damit war einerseits eben für die Haganah der Zugang nach Naharija gesichert, aber Akko von seinem Hinterland abgeschnitten. Dann vom 16. bis 17. Mai beginnt der Angriff auf Akko, was zur Flucht von 2 Dritteln der Bevölkerung der Stadt in umliegende Dörfer und in den Libanon führt. Und am 18. Mai kapituliert dann der Stadtrat von Akko in der Erkenntnis, dass er die Stadt nicht halten kann. Und es bleibt also eine kleine Minderheit der arabischen Bevölkerung bleibt also in der Stadt. Ja, das ist in die Geschichte von Akko, das eigentlich zum arabischen Staat, zu dem es ja nie gekommen ist, hätte gehören sollen. Dazu Anmerkungen. Sieht im Moment nicht so aus. Ja, dann noch etwas kurz zu der Biografie des vielleicht berühmtesten Flüchtlings aus Akko, Rassan Kanafani, dem politischen Aktivisten und vor allem Schriftsteller, dessen Werke auch ins Deutsche übersetzt worden sind. Stefan Wild hat in einer Vorlesung sein Leben nachgezeichnet und da habe ich einige Auszüge, die eben gerade seine Flucht aus Akko betreffen, gewählt. Rassan Fayez Kanafani wurde am 9. April 1936 in Akko geboren. Der dritte Sohn des Rechtsanwalts Muhammad Fayez Abdarazak Kanafani. Zu dieser Zeit hatten die palästinensischen Araber in Akko, wie auch in Jaffo und in Jerusalem, ihre Opposition gegen die Mandatsherrschaft und die wachsende fremde Einwanderung ausreichend organisiert, um einen massiven Streik zu starten, der etwa 6 Monate dauerte. Schlussendlich war es unmöglich, den Gedanken einer jüdischen nationalen Heimstätte in Palästina, wie in der Balfour-Erklärung versprochen, mit der Anerkennung der Rechte der eingeborenen nichtjüdischen Bevölkerung, wie im selben Dokument versprochen, in Übereinstimmung zu bringen. Es gibt so viele historisch und moralisch wichtige Fragen. Aber in gewissem Sinn sind sie irrelevant. Das Endergebnis war die Errichtung eines jüdischen Staates in Palästina am 14. Mai 1948 und die erste Welle von 800.000 palästinensischen Flüchtlingen in die arabischen Nachbarstaaten Jordanien, Syrien, Libanon und den Gazastreifen. Einer dieser 800.000 war der 12 Jahre alte Rassan Kanafani. Bis März 1948 hatte er die École des Frères in Jaffa besucht, eine französische katholische Schule, wahrscheinlich die beste Erziehung, die die Familie sich leisten konnte. Trotz der Tatsache, dass die Kanafani-Familie muslimisch war, zögerte sie nicht, ihren Sohn auf diese Schule zu schicken, wo die Unterrichtssprache Französisch war und die Messe und Gebete eine wichtige Rolle in der katholischen Atmosphäre der Erziehung spielten. Der Marsch der Haganah-Truppen auf Akko im März 1948 setzt dieser Periode ein Ende. Seine und seiner Familie Flucht in den Libanon ist das erste bedeutende Ereignis in Kanafanis Jugend. In einer autobiografischen Szene beschreibt er später ihren Exodus aus Akko. Diese Nacht dauerte hart und bitter an, zwischen der stillen Verzweiflung der Männer und den Gebeten der Frauen. Du und ich und die anderen Jungen unseres Alters waren zu jung, um die ganze Geschichte zu begreifen. Aber in dieser Nacht begannen die Dinge Perspektive anzunehmen. Und am Morgen, als die Juden sich drohend und wutschäumend zurückzogen, stand ein großer Laster vor unserer Haustür. Einige Tücher waren von hier und dort mit schnellen, nervösen Bewegungen hineingeworfen worden. Kanafani fährt fort, ihre von Panik erfüllte Reise an die libanesische Grenze zu beschreiben, die düstere Reizbarkeit seines Vaters, seine eigenen ersten Zweifel über den lächelnden guten Gott, den die katholische Schule ihm hatte aufdrücken wollen. Er beschreibt, wie er am 15. Mai mitten in der Nacht von seinem Vater geweckt und aufgerufen wurde, mit ihm zu kommen, um zu sehen, wie die arabischen Armeen nach Palästina einmarschieren. Sein Vater jubelt den vorbeiziehenden Soldaten, die hinter den gepanzerten Fahrzeugen herrennen, heiser zu und wirft ihnen seine letzten Zigaretten zu. Als die Nachrichten von der arabischen Niederlage durchzusickern beginnen, ist die Verzweiflung seines Vaters so groß, dass er versucht, seine Kinder zu töten. Der junge Rassan Kanafani rennt verängstigt davon in die Nacht. Und während ich von dem Haus weglief, lief ich gleichzeitig von meiner Kindheit weg. Ja, dann habe ich jetzt zusammengefasst die weitere Biografie Kanafanis. Die Familie zieht nach Damaskus, wo er seine Schulausbildung fortsetzt, auch schon anfängt, schriftstellerisch tätig zu werden. Er tritt der PFLP, der Volksfront für die Befreiung Palästinas, bei. Er wird schließlich auch deren Sprecher, und versucht eben auch das, was den Palästinensern geschehen ist, in seinem literarischen Werk zu verarbeiten. In dem Sinne ist besonders interessant sein letzter Roman, Der Rückkehr nach Haifa heißt. Da beschreibt er, wie ein arabisches Ehepaar, das 1948 geflohen ist, nach dem Junikrieg 1967 die Erlaubnis bekommt, Haifa zu besuchen, wie es damals wirklich viele Flüchtlinge getan haben. Und sie gehen zu ihrem alten Haus, das jetzt bewohnt wird von einer polnischen Shoah-Überlebenden. Und so wie es Kanafani in dem Buch, in dem Roman erzählt, dann hat das Ehepaar in dem Durcheinander seiner Flucht seinen Sohn zurückgelassen. Und dieses Baby ist von der Jüdin, die jetzt in dem Haus wohnt, adoptiert worden, ist damit natürlich jüdisch erzogen worden und ist jetzt 19 Jahre später Soldat in der israelischen Armee. Und in der Begegnung wird klar, wer er wirklich ist, dass seine biologischen Eltern ihm gegenüberstehen und die Eltern, besonders der Vater, erwarten eigentlich von ihm, dass er zurück zu seiner palästinensischen Identität kehrt, aber er ist dazu nicht bereit und ja, es bleibt einfach irgendwo unlösbar stehen. Und am 8. Juli 1972 ist Rassan Kanafani zusammen mit seiner 17-jährigen Nichte in Beirut von einer Autobombe getötet worden. Man kann mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass das der israelische Geheimdienst dahinter steckte. Vermutlich ist eine Vergeltung für den Anschlag auf den Flughafen von Lod am 30. Mai, für den die PFLP, der Kanafani ja angehörte, die Verantwortung übernommen hatte. Also das war das blutige Ende dieses Flüchtlings aus Akko, der noch relativ jung, der auch dem Konflikt auf diese Weise zum Opfer gefallen ist. Wie gesagt, seine Werke sind alle, glaube ich, ins Deutsche übersetzt worden, zum großen Teil Kurzgeschichten, und ist also wirklich auch eine gute Möglichkeit, ja, eben diesen Umgang mit der Katastrophe von 1948 literarisch nachzulesen. Dazu Anmerkungen? Herr Cousin.
Mir ist aufgefallen, dass auf den letzten Seiten mehrmals berichtet wurde, dass es Fluchtbewegungen in den Libanon gegeben hat. Und dieser Libanon ist natürlich auch noch heute ein Magnet oder ein Anziehungspunkt für Fluchtbewegungen, nicht nur aus Israel, sondern auch später aus Syrien, Kurden und so etwas. Und für mich ist das auch immer wieder ein Wunderwerk, ein politisches Wunderwerk. Dieser Staat, der wirtschaftlich eigentlich schon längst bankrott sein müsste, existiert noch immer und zeichnet sich eben durch eine riesige Anzahl von Flüchtlingen aus und eben durch eine Gemeinschaft. Ach, sagen wir mal so, diese Flüchtlinge, das ist keine heterogene Gruppe. Der Libanon ist überhaupt keine heterogene Bevölkerungsgruppe. Da hat es natürlich auch den Bürgerkrieg gegeben, aber da geht es heutzutage eher friedlich zu im Vergleich zu dem, was sich eben in Palästina gegenwärtig abspielt, ja, zwischen den Arabern und den Juden.
Ja, hier, das ist auch wirklich diese Bereitschaft, Flüchtlinge aufzunehmen. Ich glaube, das ist wirklich ganz wichtig. Ich meine nicht, dass das unproblematisch ist. Und
Nein.
natürlich waren auch nicht alle Libanesen über die Massen an Flüchtlingen glücklich und es gibt Konflikte, aber ja, doch zu sehen, dass es trotzdem irgendwo getan wird und man auch nicht groß klagt, auch die vielen Flüchtlinge, die aus Syrien kamen, das ist schon eine ganz wichtige Sache auch, ja.
Also in Millionenanzahl, das sind also ganz andere Zahlen als hier, an Vertreibungen eine Rolle spielen, was sich da auch heute an Problemen so, und das wird wenig beleuchtet, also in den Medien, weil es da nicht knallt, also das, oder nur dann knallt, wenn die Israelis da einmarschieren.
Ja, Herr Hans verabschiedet sich. Ich hoffe auch, dass es beim nächsten Mal besser klappt mit der Technik. Herr Bölling hat sich noch gemeldet.
Ja, zum Libanon muss man natürlich schon dazu sagen, dass sich ja dann auch nach dem letzten Bürgerkrieg auch die Hisbollah ziemlich festgesetzt hatte. Und das ist ja die im Grunde im Auftrag mit dem Iran zusammenarbeitet und die eine ganz klare Haltung hat zu Israel hat. Israel muss weg, Israel hat die Haltung zu Hisbollah, Hisbollah muss weg. Das ist ja Israel, ist ja Libanon natürlich auch immer wieder mit betroffen. Also es kommen ja immer wieder Angriffe sowohl von der Hisbollah in Richtung Israel als auch Angriffe von Israel in Richtung Hisbollah. Das war ja auch damals im 7. Oktober, weil die hatten ja wohl mal ursprünglich vor, zusammen zuzuschlagen. Das hat ja dann irgendwie nicht geklappt und Israel hat sehr stark gegen die Hisbollah zurückschlagen müssen. Also das war aber die eigentlich noch viel gefährlicher sind als die Hamas. Zur PFP wollte ich noch sagen, das ist natürlich auch eine Truppe, die ganz klar auf Terrorismus setzt. Also ich, soweit ich PFP meine, ich wäre auch gewesen, die Gruppe, die hier in Entebbe, meine ich, wäre PFP gewesen. Die entführen Flugzeugentführung und solche Geschichten. Also dass die Israel, der israelische Geheimdienst da Leute tötet, das ist das Gute, aber wir haben es ja eben selber, haben es ja selber gesagt, gut auf Gegenseitigkeit, dass sie sich gegenseitig umbringen, was natürlich eine Art der Auseinandersetzung, die scheiße ist, um es vorsichtig auszudrücken. Auch sehr traurig natürlich, wenn dann das Adoptivkind sozusagen dann bei der israelischen Armee ist. Aber da muss man natürlich sagen, die Eltern für dieses Kind sind im Grunde genommen die sozialen Eltern. Das sind nicht mehr die leiblichen Eltern. Also das ist, da hast die haben ein ganz anderes und das Kind ist Israelin oder Israeli, auch nicht mehr. Aber das ist schon hart. Also es ist schon traurig sowas. Ja, das
Da
wollte
geht es auch wirklich um eine literarische Darstellung eines Problems und nicht die Frage, wie man das nun sozusagen
ja, das ist
juristisch lösen
aber es
sollte,
ist ein
sondern um
massives
das
Problem, weil
Kind.
das ist wirklich das ein, der, das, der einzige Fall gewesen sein. Das wird es öfter gegeben haben.
Vermutlich hat es ja durchaus möglich, dass es solche Fälle gegeben hat, ja. Ja, man muss natürlich bei der Hisbollah sehen, also ich denke, wir werden erst im Nachhinein wissen, was die Hisbollah nach dem 7. Oktober wirklich geplant hat. Schließlich und endlich ist sie von der israelischen Armee ziemlich zusammengeschlagen worden. Und was natürlich im Hintergrund sehen muss, die Hisbollah wäre ohne die israelische Invasion des Libanon gegen die PLO wahrscheinlich nie, vielleicht entstanden, aber nie so wichtig geworden. Also sie ist eigentlich ein Produkt der israelischen Politik gegen die Palästinenser im Libanon. Das ist auch nochmal ein eigenes Kapitel, das Problem, das dadurch entstanden ist, natürlich.
Böse Leute sagen ja, die Hamas wäre auch eine.
Auch das lässt sich, also das geben, ich glaube, das ist sich die Forscher eigentlich einig, dass eben die Israel die Hamas in den ersten Jahren unterstützt hat, weil man sich gesagt hat, ja, so ein paar fromme religiöse Leute stören uns weniger als die nationalistische PLO. Und von daher fördern wir die und nicht Leute,
Aber
die
sehr
vor.
naiv. Also man hätte das eigentlich wissen müssen. Das ist ja im Grunde ein Ableger der Muslime, oder?
Tatsache ist, dass es gemacht worden ist.
Ja.
Und es gab wohl schon auch durchaus einige warnende Stimmen, die gesagt haben, es war keine gute Idee. Aber de facto ist es geschehen. Vielleicht fällt es auch säkularen Leuten schwieriger, die Dynamik fundamentalistischer Bewegungen zu begreifen. Das würde ich durchaus auch für möglich halten.
Husseini war ja Muslimbruderschaft. Und im Grunde ist ja die Hamas nichts anderes als ein Ableger der Muslimbruderschaft. Also hätte man drauf kommen können.
Hätte man, ja. Anita?
Ich wollte nochmal sagen, dass das, was wir jetzt heute alles gesehen, gehört, gelesen haben, ja auch nicht so selbstverständlich in der deutschen Öffentlichkeit vorhanden ist. Es ist natürlich, wissenschaftlich ist das möglich,
sich da entsprechend zu informieren. Und aber es ist schon auch ziemlich schwierig, alles, was sich um die palästinensische Vertreibung, um die Nakba, darum herum, und das nicht erst seit dem 7. Oktober, sondern das war in Deutschland vorher schon ein Problem, das eigens auszustellen, das eigens zu thematisieren, war in Deutschland immer ein riesiges Problem. Und es ist es nach wie vor. Und das finde ich schon eine Schwierigkeit. Und ich finde, dass das Seminar einen guten Beitrag dazu leistet, dass das öffentlicher wird, deutlicher wird. Und es geht nicht nur um eine Rechtfertigung, damit sind wir ja dann schnell, können wir es ja wieder abräumen. Es geht nicht um die Rechtfertigung für den 7. Oktober, sondern es geht darum, wie wir in Deutschland mit Quellen umgehen, die vorhanden sind. Und ich glaube, dass es manchmal wirklich eine wirklich falsch verstandene Rücksichtnahme ist, auch gegenüber all den Kräften, die vor Ort, nämlich auch in Israel, weiterhin versuchen, beide Seiten zu beleuchten. Und das scheint gerade aktuell auch nicht einfach zu sein. Ich habe mit einer Studierenden, die eine Shoah-Ausstellung betreut, damit in Israel unterwegs ist, eine Geschichte gehört von einer Schulleiterin, die abgesetzt worden ist, weil sie weiterhin den vorhandenen Austausch auch nur online mit arabischen Schülern weiterführen wollte, die ist abgesetzt worden als Schulleitung. Und das ist kein Einzelfall. Und also das finde ich schon, dass es wichtig ist, dass wir im Grunde genommen hier bei uns dazu beitragen, dass wir beide Seiten sehen, und dass wir das auch ermöglichen in der Öffentlichkeit und damit auch den Menschen vor Ort, die sich also es geht nicht darum, ob wir eine Idee haben für eine politische Lösung. Da sind wir weit von entfernt. Das gibt es, glaube ich, vor Ort auch nicht. Aber es müssen zumindest beide Narrative in gleicher Weise gehört werden können. Und dazu glaube ich, dass wir hier einen Beitrag leisten. Und ich fände es gut, wenn Sie das als Multiplikatorinnen, wo auch immer Sie sind, das weitergeben würden. Würde ich mich sehr freuen. Das ist auch ein bisschen mit die Idee der Veranstaltungsreihe, wollte ich Ihnen gerne nochmal mit auf den Weg gehen. Danke.
Bravo.
Ja, Ingrid.
Das kann ich unterstützen, aber ich muss auch dazu sagen, weil ich auch als Beispiel jetzt meine eigenen Erfahrungen in einer Gesellschaft christlich-jüdisch zu arbeiten, mitarbeite ehrenamtlich, und die israelische Seite ist viel bekannter. Es gibt viel mehr Argumente im öffentlichen Raum für das Agieren. Und mir fehlen, wenn wir in der Diskussion sind, Wissen über die palästinensische Seite. Und eine solche Veranstaltung, die wir jetzt haben mit den 6 Terminen, ist gut. Aber ich merke, die reicht mir auch noch nicht, um mitreden zu können. Da bedarf es noch einer intensiveren, angeleiteten Auseinandersetzung. Ich kann viel lesen, aber dann fehlt mir immer noch was. Und die Seiten, die Argumente von israelischer Seite sind viel, viel, viel stärker da. Und ich werde persönlich, wie soll ich das sagen, wortlos, wenn das so massiv kommt. Also ich danke Ihnen, dass Sie das machen, aber es bedarf noch mehr solcher Veranstaltungen.
Ja, da wäre sicher noch einiges zu machen. Und es ist wirklich auch nochmal ein Unterschied, das merke ich auch selber, Wissen zu haben und es in der Diskussion dann auch passend und schlagfertig einzubringen. Das sind nochmal zwei verschiedene Dinge. Ja, hier war noch Maria.
Ja, ich wollte direkt da drauf eingehen, weil da gibt es ein super tolles Buch, das heißt 1948 von Benny Morris. Oder ja, Benny Morris. Gibt es bei der Bundeszentrale für politische Bildung für 7,50 Mark, also 7,50 Euro. Die Originalausgabe kostet über 40 Euro. Das ist ein dicker Wälzer, das sieht furchtbar aus, ist aber wirklich total super einfach zu lesen. Und da ist aufgeschlüsselt von ganz am Anfang bis heute der Konflikt Israel-Palästina. Der erste arabisch-israelische Krieg ist der Untertitel. Kann ich nur empfehlen bei der Bundeszentrale für politische Bildung, 7x50. Seitdem glaube ich nämlich tatsächlich, seit ich das einmal gelesen habe, so in etwa zu verstehen, um was es da geht.
Der gehört übrigens zu der Gruppe, die die Tamar eben erwähnt hat, der neuen israelischen Historiker. Der Herr Morris. Aber wenn Sie das alle interessiert, können wir es vielleicht auch durchaus so machen, dass wir am Ende vielleicht einfach so eine Literaturliste mit Literatur zusammenstellen, die beide Seiten beleuchtet. Tamara, da können wir ja nochmal zusammen gucken, was es gibt, auch was hier gut zugänglich ist. Stellen wir gerne mal noch eine Liste zusammen.
Herr Schobes, Sie hatten sich noch gemeldet. Ihre Hand ist wieder verschwunden.
Ja, ich bin da. Es gibt wahrscheinlich viel zu, es war viel zu dicht dran am 7. Oktober, aber es hätte eine ganz kleine Chance gegeben beim Weltgebetstag, als die Christinnen und Christen aus Palästina gute Sachen vorbereitet hatten und dann hier in Deutschland der Mut fehlte, einen Schritt zurückzutreten und erstmal ein wenig zu versuchen, dass alles nicht so eindeutig war, wie wir uns immer erzählen.
Ja, von diesem Fall von dem Weltgebetstag habe ich auch einiges gehört. Ja, auch noch mal sehr gut die Problematik. Herr Böllin.
So, ja, also was vor allen Dingen auffällt, in diesem Bereich eine hohe Moralisierung von beiden Seiten, auch eine Polarisierung. Du musst dich entscheiden, entweder bist du pro Palästina oder pro Israel, was natürlich Kokolores ist, das funktioniert nicht, weil es muss ein Interessenausgleich stattfinden. Ich habe auch Diskussionen da auch mit orthodoxen Juden zu gehabt, die ganz klar sagen, beide Seiten haben Verbrechen begangen. Wir müssen einen Interessenausgleich finden, man muss miteinander reden. Aber es ist natürlich schwierig, mit Fanatikern zu reden. Wir haben ja auf beiden Seiten massive Fanatiker. Also Hisbollah ist so ein Beispiel, ja, das jetzige Regime, Iran, Hamas, aber auch natürlich Netanjahu und seine zwei rechtsradikalen Minister. Da ist schwierig zu reden. Und alle haben sie ihre Narrative und die anderen sind die Verbrecher. Also, und das ist dann gleichzeitig sich dann der Benny Morris, das ist schon ziemlich gut. Das Buch habe ich auch, ich habe es noch nicht durch. Also ich habe angefangen, aber es ist lang, aber es ist super. Ich habe auch die teure Ausgabe, aber das ist letztendlich ja egal. Hauptsache man liest es. Man muss es ja nicht auch gar nicht besitzen, um es zu lesen. Elian Farber habe ich übrigens auch. Der ist ein bisschen umstrittener. Der hat ja eine sehr pro-palästinensische Richtung. Er geht, Jan Papa argumentiert, ich nehme auch die mündlichen arabischen Quellen, die das macht. Benny Norris macht mehr so schriftliches Quellenstudium. Und ja, also wie schon gesagt, ich glaube, Benny Morris ist objektiver. Und ich werde ihn auch noch durcharbeiten. Aber es ist wirklich schwierig. Also ich selbst bin auch Mitglied in der deutsch-israelischen Gesellschaft. Wir sind aber keine Netanjahu-Anhänger, jedenfalls nicht hier in Aachen. Aber ich weiß auch, in unserer Gesellschaft, da gibt es natürlich auch ganz andere Meinungen. Also das weiß ich und das ist alles schwierig. Also man muss, kann nicht nur versuchen, sich zu informieren und versuchen, möglichst wenig zu polarisieren, auch wenn es schwer fällt.
Und es macht auch eben gerade zu 1948 Sinn, durchaus verschiedene Bücher zu lesen und das also auch schon Ilan Pape und Benny Morris einander gegenüberzustellen, gibt auch schon neue Perspektiven. Meines Wissens übrigens, Benny Morris kann kein Arabisch. Er hat sich ausschließlich auf hebräische Quellen, eben auf die Archive gestützt und er hat auch sein Buch zweimal rausgegeben. Das erste Mal eben relativ früh. Es gibt auch noch ein zweites Buch von ihm. Ich weiß aber nicht, ob das ins Deutsche übersetzt ist. Auf Englisch gibt es das, was den ganzen Konflikt von Anfang an bis in die Moderne bezeichnet. Er hat in den letzten Jahren eine politische Kehrtwendung insofern gemacht, dass er eigentlich das, was er selber erforscht hat, an dem Vorgehen der Haganah und Ben-Gurions heute eigentlich rechtfertigt und sogar so weit gegangen ist zu sagen, dass Ben-Gurion den Fehler gemacht hat, nicht bis zum Ende zu gehen mit der Vertreibung, hat er mal in einem Interview gesagt. Also seine politischen Ansichten haben sich durchaus geändert. Und ich glaube auch der Unterschied eben zu der zweiten Ausgabe seines Buches ist, dass er dann noch mal, er hat gesagt, er hat mehr entdeckt noch den Fanatismus der arabischen Seite. Ich würde immer noch der Meinung sein, dass die Quellen, die er erforscht hat, dass er das seriös macht. Also auch wenn man nicht glücklich ist, vielleicht mit seiner politischen Kehrtwende, aber seine Forschung, denke ich, ist ja weiter noch zu benutzen, durchaus auch. Aber ja, es ist wichtig, einfach Ilan Pape, der ja Dozent an der Universität von Haifa war, ist er ja jetzt schon seit einigen Jahren in England an der Universität tätig, weil er auch das Gefühl hatte, dass er eigentlich nicht mehr, also nicht gerade, dass er rausgeschmissen würde aus der Universität, wobei heute wäre das auch schon möglich, aber dass er sich freier gefühlt hat, seine Forschung in Großbritannien fortzusetzen. Also das sind auch solche biografischen Dinge. Ist natürlich auch immer gut zu wissen, wenn man die im Hintergrund hat, wenn man die Bücher liest. Da war noch vorhin eine Meldung.
Der Tom hatte sich noch gemeldet. Das klappt aber gerade mit dem Handzeichen nicht, hat er mir geschrieben.
Ja, Cor, bitte. Du bist noch stumm geschaltet. Funktioniert heute Abend offensichtlich nicht. Gut. Dann, ja, dann nächstes Mal steht Nazareth an. Auch nochmal eine eigene Geschichte von einer Stadt, die arabisch geblieben ist, obwohl sie erobert wurde. Insofern ein Sonderfall. Und ja, die Gründe dafür werden wir uns dann beim nächsten Mal auch ansehen. Dann wünsche ich eine gute Woche bis dahin.
Herzlichen Dank.
Herzlichen
Allen noch einen
Dank.
schönen Abend.
Ja, auch vielen Dank
Dankeschön.
und schönen Abend noch. Tschüss.
Ja, Literaturliste machen wir bis Ende der Veranstaltung.